Weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis zu Bäumen haben, ob Sie ein Verhältnis zu Bäumen haben. Der Förster hat ein anderes Verhältnis dazu als der Gärtner oder der Obstbauer oder der Naturliebhaber oder der Biologe. Förster guckt, wie viel Nutzholz ist da drin. Ein Biologe oder Gärtner oder Naturfreund guckt völlig anders. Ganz andere Kriterien. Ich selber mag Bäume und schaue sie mir gern an. Ich freue mich an der Linde hier draußen, dass die wieder so ausgeschlagen hat. Ich freue mich an der Linde dahinter, auch an der Eiche dort. Das sind einfach gewaltige Exemplare. Ich gucke das sehr gern an. Und wenn wir in Urlaub sind in den Alpen, jetzt waren wir in Oberallgäu, da bleiben wir so manchen Baum stehen und betrachten ihn. Manche so freistehende Exemplare, so ganz starke, große, breite, einzelne oder auch im Wald. Da gibt's die verrücktesten Sachen, Bäume, die zusammengewachsen sind. Oder ich hatte einen, wo so ein Ast in den anderen hinein, wirklich in den Stamm rein und dann umschlossen wurde von dem anderen Baum. Es gibt so, wo mehrfach Bäume ineinander sind und jeder Baum ist anders. Es gibt keine zwei Bäume, die sich gleichen. Und wir haben da manchen Baum miteinander betrachtet und gestaunt, manches sogar fotografiert, weil das hat was. Und da gibt's immer wieder was zu entdecken, wenn man Bäume anschaut, hohle Bäume, die, wo man denkt, die müssten doch umfallen und tot sein. Nee, die leben und sind schon uralt, ist erstaunlich. In der Bibel ist etwa 150 Mal von Bäumen die Rede. Ich habe mal gezählt, vielleicht ein bisschen verzählt, aber so etwa kommt es hin, 150 Mal. Und da lautet ein Vers, und den haben Sie vielleicht schon gelesen. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Das ist übrigens der Monatsspruch für August. Aber ist doch verrückt, oder? Können Bäume jubeln? Inzwischen weiß die Wissenschaft, dass Bäume durchaus Informationen untereinander austauschen. Das ist erstaunlich, man will das gar nicht glauben, aber es ist inzwischen gut untersucht. Es gibt einiges an Büchern darüber. Es gibt Fernsehsendungen, die darüber produziert werden, ZDF, also seriöse Sender, auch andere. Die Bäume sind über ihre Wurzeln und über das Pilzsystem im Wald wie miteinander vernetzt. Und sie senden über dieses Netz tatsächlich elektrische Signale. Das ist fast so wie unser Internet, wo wir Informationen austauschen. Wir haben das World Wide Web, sagen wir, das weltweite Netz. Und bei den Bäumen sprechen Biologen und Forscher tatsächlich vom Wood Wide Web, holzweiten Netz, Wood Wide Web statt World Wide Web. Also da gibt es einen Austausch, den man sogar mit elektrischen Signalen verfolgen kann oder der über elektrische Signale stattfindet, ähnlich wie im Internet. Und außerdem tauschen die Bäume auch Nährstoffe und Baumsäfte aus und sie können über die Luft Botenstoffe abgeben. Und damit auch Informationen und können so einander vor Schädlingen warnen. Und dann weiß der Baum am anderen Ende, des Waldes, Burkenkäfer oder irgendwas anderes ist im Anmarsch. Und dann treffen sie entsprechende Gegenmaßnahmen, indem sie zum Beispiel wieder mit anderen Duftstoffen Insekten und Vögel anlocken, die dann die Schädlinge fressen oder so. Also da gibt's hochinteressante Sachen. Und Forscher und Biologen und Förster sagen, Bäume haben so etwas wie ein soziales Bewusstsein. Die kümmern sich auch umeinander, versorgen einander. Und sie verfügen sogar über eine Art Gedächtnis. Und das alles ist inzwischen gut erforscht. Und wenn man noch weiter geht, dann weiß man inzwischen, dass die gesamte Schöpfung miteinander kommuniziert. Man wie wir an das gerade und beginnen, das zu enträtseln. Dabei spielt so etwas wie die Quantenphysik eine Rolle, dass alles miteinander irgendwie zusammenhängt, miteinander verschränkt ist, auch was räumlich voneinander entfernt ist. Und da gibt's ja die verrücktesten Sachen, nicht nur bei Bäumen. Woher wissen die Zugvögel, wann hier das Wetter besser ist in Südafrika und fliegen los? Die sehen keinen Wetterbericht. Oder Bauern erzählten mir, und ich glaube, dass das stimmt, das Pferd im Stall merkte, wann der Bauer im Haus gestorben ist. Obwohl das entfernt ist, da gibt es gibt eine Kommunikation in der Schöpfung, wo wir davor stehen und es noch gar nicht erklären können, aber es ist so. Und das bis hinein in die Pflanzenwelt, also nicht nur bei Tieren und Menschen. Und wenn das so ist, dass die gesamte Schöpfung miteinander verbunden ist und kommuniziert, kann und sollte sie dann nicht erst recht mit dem Schöpfer verbunden sein? Jedenfalls frage ich mal, wer will das ausschließen, wenn es untereinander schon so ist? Und wenn Bäume Dinge merken und empfinden und das einander mitteilen, dass sie also einander sagen und selber merken, ob es ihnen gut oder schlecht geht, und sie äußern das in bestimmter Weise, nicht mit Worten, aber mit eben diesen Botenstoffen und wie auch immer, mit diesen Signalen, ob sie das dann nicht auch Gott mitteilen könnten. Zumindest kann mich da mal fragen, auf jeden Fall wird Gott wissen, wie es den Bäumen geht. Also da ist ein Austausch. Und dann können die Bäume vielleicht doch Gott loben. Frage ich einfach mal. Wir lesen in Jesaja 44, jauchzet ihr Himmel, denn der Herr hat's getan, jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge frohlockt mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Da frohlocken und jauchzen die Bäume auch bei Jesaja. Das haben wir im Kapitel 55 noch einmal. Dort Israel gesagt, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Die sollen mit einstimmen in diesen Jubel, wenn Gott etwas Großes tut und sein Volk befreit. Ist das nur prophetische Dichtung bei Jesaja? Es ist bei Jesaja Dichtung wie die Psalmen. Und man kann das sicher auch bildlich verstehen, ja, symbolisch, würde ich überhaupt nicht ausschließen, aber es könnte, sage ich jetzt mal, mehr dahinter stecken, als wir ahnen. Und langsam beginnen wir das auch von der Wissenschaft her zu ahnen, dass da noch mehr ist in der Schöpfung, was da läuft an Kommunikation, als wir bisher je gedacht hätten. Also, möglicherweise kann man das wörtlicher oder muss man das wörtlicher verstehen, als wir uns das im Moment vorstellen können. Jedenfalls kann man es nicht ausschließen. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Wenn das nun schon stimmen würde oder stimmt, dass die Bäume jubeln und Gott loben können, dann steht sofort die nächste Frage. Wenn die Schöpfung Gott lobt, wie passt dann dieser lobpreisende Jubel mit dem Gericht Gottes zusammen? Denn er kommt, um die Erde zu richten. Das ist der Grund für diesen Lobpreis. Es geht also um Gottes Gericht, das kommende, bevorstehende Gericht. Macht das nicht eher Angst? Und löst das nicht eher Furcht und Erstarrung aus? Oder dass man nur noch schweigen kann vor diesem Gott? Oder blenden wir es vielleicht lieber ganz aus und schieben das ganz weg? Möge es gar nicht geben? Wollen wir gar nicht wissen? Also Gottes Gericht, Grund zu Jubel und Lobpreis. Also ich denke, da haben wir unsere Schwierigkeiten. Das kriegt man kaum zusammen. Wie soll das zusammenpassen? Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Das ist ein sehr merkwürdiger Bibelvers für dich. Merkwürdig. Und wenn etwas merkwürdig ist in der Bibel, dann ist es würdig, dass wir es merken, dass wir aufmerken, dass wir es bemerken, dass wir es umso aufmerksamer betrachten und dem einmal gründlicher nachgehen. Merkwürdig mal in diesem Sinne, würdig zu merken. Ein Grundsatz der Schriftauslegung lautet ja, es muss alles, oder was wir glauben, mehrfach in der Bibel bezeugt sein. Also glauben Sie bitte nichts, was nur ein einziges Mal in der Bibel steht. Da kann man sonst was mit begründen. Sektenführer machen das manchmal, die haben eine Bibelstelle und leiten daraus sonst was ab. Das geht überhaupt nicht. Gott hat es so geordnet, dass alle wesentlichen, wichtigen Dinge mehrfach in der Bibel bezeugt sind. Ja? Und ich hatte eben schon Stellen gelesen, wo das auch steht, dass die Bäume Gott loben. Und unseren Vers aus 1. Chronik 16 haben wir fast wörtlich noch einmal in dem Psalmen, im Psalm 96. Dort steht, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Scheint also doch richtig zu sein und wichtig zu sein. Und ich denke, die Stelle im Psalm 96 ist sogar bekannter als dieses Kapitel 1. Chronik 16. Worum geht das jetzt in diesem Chronikbuch, Kapitel 16? Da bringt David die Bundeslade nach Jerusalem, also an den Ort, den Gott schon immer bestimmt hat, lesen wir schon im 5. Mose und sonst wo, dass die dorthin soll, war aber bis dahin nie dort. Endlich kommt die Bundeslade an ihren Zielort. Und die Bundeslade ist im Alten Testament, im ersten Teil unserer Bibel, die Stätte, wo Gott am unmittelbarsten gegenwärtig ist. Dort ist er zu finden, zwischen den Cherubim heißt es manchmal, über den 10 Geboten, die da drin sind. Wie ist das, wenn Gott zum Ziel kommt? Wenn Gott zum Ziel kommt, dann bricht tatsächlich alles in Jubel aus. Das Volk Gottes, die Völker der Welt, ja Himmel und Erde und die gesamte Schöpfung brechen in Jubel aus, wenn Gott zum Ziel kommt. Und so kann David gar nicht anders, als dass er aus diesem Anlass heraus einen Psalm dichtet und komponiert. Steht sogar, er fing damit an, es war sein erster. Oder er ließ ihn zum Erst von seinem Starmusiker, dem Asaf, und seinen Brüdern aufführen und singen und proklamieren. Zum ersten Mal steht, da gab David diese Anweisung, dass dieses jetzt gesungen werden soll vor der Bundeslade. Gott kommt zum Ziel, Gottes Wille geschieht und alles jubelt. Und da schreibt er in diesem Zusammenhang sogar die Bäume. Jubeln mit und sollen jubeln. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Nein, da geht es offenbar nicht nur um die Bundeslade, die gerade in Jerusalem angekommen ist, sondern David nimmt das zum Anlass, um schon weiter zu schauen. David hatte eine prophetische Begabung und hat Dinge auch schon angesprochen, auch in den Psalmen öfter, die noch in der Zukunft liegen. Er weiß und bekennt hiermit, wenn Gott zum Ziel kommt, dann kommt alles Gute zusammen. Und das werden alle sehen, überall, und werden es anerkennen, die ganze Schöpfung. Bis dahin schaut David, und das nimmt er jetzt schon in sein Gebet mit rein, aus Anlass, dass die Bundeslade erstmal ans Ziel kommt. Eine Etappe weiter in der Heilsgeschichte Gottes. Wir leben, denke ich, gerade in etwas spannenden oder vielleicht auch beunruhigenden Zeiten. Und die Frage ist ja, wie wir damit so zurechtkommen. Und wie wir damit zurechtkommen, hängt in einem starken Maße davon ab, wie wir das Ganze einordnen, in welchem Licht wir das sehen, in welcher Perspektive wir das sehen. Jeder Psychologe kann uns sagen, nicht die Ereignisse an sich sind das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, wie ich mich zu diesen Ereignissen verhalte und stelle. Das macht es mit mir. Daran hängt es ab, wie ich mich dazu verhalte und stelle, was es für mich bedeutet. Ich kann Ereignisse oft nicht ändern. Aber wie ich damit umgehe, wie ich sie sehe, wie ich sie einordne, da könnte ich was ändern. Und das ist entscheidend. Das sind ganze Armeen von Psychologen damit beschäftigt, um das irgendwie ein bisschen hinzukriegen, dass man mit seinem Leben, seinem Schicksal, dem was schwer ist, irgendwie klarkommt. Wie stelle ich mich dazu? Und so ist es gerade in schwierigeren Zeiten oder wenn wir auf schwierige Zeiten zugehen, entscheidend, wie ordnen wir das ein, in welchem Zusammenhang sehen wir das, was jetzt ist und was kommt? In welchem Zusammenhang verstehen wir unsere Zeit? In welchen Zusammenhängen verstehen wir, was gerade geschieht und was vermutlich zu erwarten ist? Ich denke, dass die Zeiten in den letzten 2 Jahren schwieriger geworden sind. Ja? Und ich denke, sie könnten durchaus noch schwieriger werden und vielleicht sogar schwer werden. Wir hatten jetzt sehr lange sehr gute Zeiten. Und nur wenige auf der Welt hatten so lange so gute Zeiten wie wir, muss man einfach mal ganz nüchtern feststellen. Und es könnte sein, dass einiges, was zurzeit noch, ich sag mal so mühsam kaschiert wird und aufrechterhalten wird, dass das zusammenbricht. Das könnte kommen. Ich sage nicht, dass es kommt, aber es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das betrifft unsere Energieversorgung. Das hängt schon mit der ganzen Energiewende zusammen. Das sehr schwankt, dieser ökologische Strom, Sonne und Wind und so, das muss man alles irgendwie ausgleichen. Und wenn man eins Kraftwerk nach dem anderen, das kontinuierlich liefert, abschaltet, dann wird das immer komplizierter, das irgendwie am Laufen zu halten. Und da warnen viele davor, dass sie sagen, das könnte mal ganz schnell zusammenbrechen. Und dann könnte es lange dauern, bis das wieder geht, 14 Tage oder so. Das betrifft dann unsere gesamte Industrie, wenn es mit der Energie nicht mehr läuft. Kretschmer redet inzwischen von der drohenden Deindustrialisierung. Er hat es mal benannt. Das betrifft die Nahrungsmittelproduktion, wo vieles im Umbruch ist und auch schwieriger wird. Das betrifft unser Finanzsystem, wo viele sagen, irgendwann platzt diese Blase, die wird da, wo wir immer nur Geld reingepumpt haben. Das kann nicht lange gut gehen, wenn da gar kein Wert dahinter steht. Das kann sogar den Frieden in Europa betreffen, auf den wir schon uns 8 Jahrzehnte jetzt konnten uns daran gewöhnen, dass wir den haben. Es betrifft auch den inneren Frieden in unserem Land. All das ist nicht selbstverständlich. Und wir sollten für all das täglich danken, solange wir es noch haben. Ich danke immer, wenn warmes Wasser aus der Dusche kommt. Ich freue mich darüber und sage, danke, dass ich warm duschen kann. Es ist nicht selbstverständlich. Ja? Und wenn wir dafür danken, geben wir erstens Gott die Ehre und zweitens geht es uns auch besser, wenn wir uns im Danken üben. Das tut uns immer auch gut. Und es ist wichtig, diesen Dank und auch diesen Lobpreis in guten Zeiten einzuüben, damit er dann auch in schwierigeren Zeiten uns tragen kann. Also manches könnte sich sehr schnell von einer Stunde auf die andere ändern. Das sagen manche Analysten, das sagen manche Wissenschaftler und Journalisten, auch wenn unsere Mainstream-Medien darüber kaum berichten. Es gibt in dieser Richtung auch einiges an prophetischen Hinweisen, wo das verschiedene Leute weltweit sagen, auch wenn das nicht in unseren geläufigen kirchlichen Medien und Zeitungen steht. Aber auch jeder, der noch selbstständig beobachten und denken kann, weiß oder ahnt, es ist und wird spannend. Die Dinge könnten sich gravierend ändern und das wohl nicht unbedingt zum Guten. Und dann werden wir je nach unserer Perspektive, unserer politischen Haltung, die eine oder andere Seite dafür verantwortlich machen. Also die Rechten oder die Linken oder die Russen oder die Amerikaner oder wen auch immer. Wo sehen wir das Gute und wo ist es? Oder wo sehen wir persönlich das Böse bei dem, was jetzt läuft, und wo ist es? Und wer meint es denn böse und wer meint es wirklich gut? Können wir das überhaupt eindeutig zuordnen? Und wer von unseren Politikern ist kompetent und wer nicht? Und wer sagt die Wahrheit und wer lügt? Und wer sich damit mal etwas näher beschäftigt und wer mal verschiedene Seiten hört und betrachtet, ich meine jetzt mal international in den Medien und so, ja, mal wirklich verschiedene Seiten vergleicht, dann merkt, diese Fragen, die ich eben gestellt habe, sind alles andere als leicht zu beantworten. Ich traue mir es nicht mehr zu. weil man das nicht mehr zusammenkommt, wie die verschiedenen Seiten das darstellen. Und wer hier lügt, weiß ich nicht. Und wer die Wahrheit sagt. Das ist ganz, ganz, ganz schwer einzuordnen. Und die Dinge sind vermutlich noch sehr viel komplizierter, auch als sie uns präsentiert werden. Und so steht die Frage tatsächlich, wie ordnen wir das ein? Wie kommen wir damit zurecht? Und dann steht für einen Christen die Frage, gibt es eine geistliche Perspektive dorthin, eine biblische Perspektive, die uns hilft, das zu verstehen und einzuordnen und damit umzugehen? Antwort, ja, die gibt es. Und die Antwort ist gesamtbiblisch gesehen, Gott kommt. Und er kommt zum Ziel. Und dann kommt alles Gute zusammen. Damit alles Gute zusammenkommt und dann wirklich alles gut ist, muss es allerdings getrennt werden vom Bösen. Das geht gar nicht anders. Und die Bibel macht kein Geheimnis daraus, das Gute wie das Böse wird ausreifen. Beides. Deshalb werden in der letzten Zeit, bevor Gott alles gut macht, Gegensätze und Spannungen größer. Bevor Gott zeigt, was er kann, sage ich mal so, zeigt und versucht der Teufel auch nochmal alles, was er kann. Und dann spitzt sich das in gewisser Weise zu. Und deshalb diese Zunahme an Spannungen auch. Und da wird es eine Beschleunigung in dem Allen geben. Und es gibt diese Beschleunigung, das sehen wir, alles eilt auf ein Ziel zu. Im Endspurt geben alle nochmal Gas. Jesus sagt, das Gute wie das Böse wird ausreifen bis zur Ernte. Und Jesus sagt, lasst es ausreifen. Er warnt davor, dass wir vorher schon sortieren. Das können wir gar nicht. Dann reißen wir Gutes mit aus und das kriegen wir als Menschen gar nicht hin. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Er sagt, lasst es reifen bis zur Ernte. Und für die Ernte ist jemand anders zuständig, nämlich Gott selbst. Und dieses Trennen vom Schlechten vom Guten gehört zur Ernte. Das macht jeder, der Äpfel einlagert, der muss die Schlechten aussortieren und er muss die schlechten Kartoffeln, wenn man es einsortiert in der Kellerhorde, aussortieren, sonst ist am Ende alles verdorben. Das Schlechte muss vom Guten getrennt werden. Das ist immer so, bei jeder Ernte und auch bei der Ernte der Welt, von der die Bibel spricht. Dort wird Gott alle Früchte sortieren. Also alle Ergebnisse von Menschenleben. All das, was gesät wurde und was aufgegangen und gereift ist. Und das Böse und Schlechte muss aussortiert werden, damit das Gute bleiben kann und dann tatsächlich alles gut wird. Und das ist das Gericht. Gott kommt, um die Erde zu richten. Und die Bibel verspricht, Gott wird gerecht richten und alles zurechtbringen. Richten heißt auch zurechtbringen. Weil Gott diese Welt liebt, kann er sie nicht so lassen, wie sie ist. Und deshalb wird seine Gerechtigkeit eine bessere Welt hervorbringen als die, die wir kennen. Gott wird es tun, hat er versprochen. Wir Menschen werden auf der Erde nicht den Himmel schaffen. Ganz bestimmt nicht. Und die das versuchen und die das versprechen, basteln in Wahrheit an der Hölle. Das konnten wir durch die Geschichte schon genug beobachten. Wer da Heil versprochen hat und wo man Heil zurufen musste, was das dann war. Schlimmstes Unheil. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass diejenigen, die die Welt oder das Weltklima oder die Weltgesundheit retten wollen oder das gar versprechen, dass sie noch mehr Zerstörung anrichten, als wir bisher gesehen haben. Ich sag's mal so, wo gute oder sogar beste Absichten zur Ideologie und zum Götzen werden, in dem Moment werden sie zerstörerisch und tödlich. Auch das kann man durch die gesamte Geschichte hindurch beobachten. Das können gute Absichten am Anfang sein. Wenn ich sie absolut setze, wenn sie zur Ideologie werden oder zum Götzen, dann wird das zerstörerisch. Ich denke, dass wir da inzwischen angekommen sind. Und wir werden dort immer mehr hinkommen. So stellt es sich mir dar oder befürchte ich ein Stück. Aber Christen bilden miteinander dagegen eine GmbH. GmbH, eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. GmbH, Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Denn Gott wird alles gut machen. Die ersten Christen lebten in für sie schweren Zeiten, die wurden verfolgt, da wurde oft der Besitz konfisziert, die haben ihre Privilegien verloren, die haben ihre Freiheit verloren, kamen ins Gefängnis, nicht wenige verloren ihr Leben, aber sie fielen durch ihre Hoffnung auf. Und sie wurden danach gefragt, wieso hofft ihr? Petrus gibt mal die Anweisung, gebt jedem Rechenschaft darüber, der euch nach eurer Hoffnung fragt. Die wurden gefragt und tut das vernünftig, aber mit gutem Geist, sagt er dann, demütig. Ja? Die fielen auf durch ihre Hoffnung, obwohl es ihnen so dreckig ging. Weil sie wussten, und das dürfen wir auch wissen, Gottes Reich, Gottes Herrschaft kommt. Und wo Gott regiert, dort leben alle seine Geschöpfe auf. Geht gar nicht anders. Seine bescheidensten Geschöpfe leben dort auf. Wo Gott gegenwärtig ist, wird alles lebendig und lebt alles auf. Geht nicht anders. Sein Leben, seine Freude, sein Licht, das steckt alles an. Da wird man mit hineingenommen. Da blüht alles auf. Und wo Gott ist, wird gesungen. Wo Gott ist, wird gesungen. Im Himmel wissen wir das, wie die Engel singen. Ohne aufzuhören, ohne Pause geht das dort. Und die dort ankommen, singen mit. Und wo Gott wirkt, überall, wo geistliche Aufbrüche sind, wo Erweckung ist, wird gesungen, da entstehen neue geistliche Lieder. Das kann man bei Israel sehen, das kann man durch die Kirchengeschichte sehen. Dort, wo geistliche Aufbrüche waren, sind eine Menge neue Lieder entstanden. Reformation sind Lieder entstanden, Pietismus sind Lieder entstanden, als die Gemeinschaftsbewegung entstanden, sind Lieder entstanden, charismatische Bewegungen sind Lieder entstanden. Überall, wo Aufbrüche sind, wird gesungen. Geht nicht anders. Und wenn Gott auf die Erde kommt und die Erde neu macht, wird die ganze Erde singen. Und darauf gehen wir zu. Und es wird einen Lobgesang geben, den wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Und deshalb, wer Gott kennt, wer ihn tatsächlich kennt und mit ihm versöhnt ist, der wird seine kommende Herrschaft als Richter der Welt herbeisehnen und sich darauf freuen, weil dann endlich alles gut wird. Er weiß allerdings auch, dass ehe das Neue geboren wird, geht es durch Wehen. Muss ich es den Frauen nicht erklären, aber ich sage es trotzdem mal. Jesus hat darüber gesprochen, zum Beispiel in seinen Reden auch über die letzte Zeit, die Endzeit. Er nennt da Kriege und Kriegsgerüchte und Aufruhr und Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben und sagt, das ist der Anfang der Wehen. Und Wehen haben diese Eigenart, dass sie zunächst immer heftiger und häufiger werden, ehe das neue Leben durchbricht. Ja, die Frequenz ändert sich, es kommt dichter und es wird heftiger. Da muss jede Mutter durch. Und auch wir müssen durch solche Wehen hindurch, sagt Jesus. Das heißt, es wird, sagt er und sagt die ganze Bibel, es wird schmerzliche Ereignisse auf dieser Welt geben. Das verschweigt Jesus nicht, er verspricht nichts Falsches, er macht keine Illusionen. Und wenn das Wehen sind, dann heißt das, die kommen immer schneller und plötzlicher und Schlag um Schlag. Und die werden dabei umso heftiger. Das ist bei Wehen so, bis es das Neue da ist. Aber eine Mutter, die in Wehen liegt, hat ein Ziel, das Kind kommt. Und freut sich drauf. Und wir haben ein Ziel, auf das wir uns freuen können. Gott kommt. Gott kommt, um die Erde zu richten. Und erst dann und nur so wird alles gut. Die gesamte Schöpfung und alles, was zu ihr gehört, wird gut, verspricht die Bibel. Im Moment leidet die Schöpfung noch. Im Moment leiden die Bäume, das sieht man an den braunen Fichten im ganzen Land, wenn man mal rumfährt und überall, das sieht man an den Kastanien, die krank werden. Hier draußen schon, wer einen geschulten Blick hat, sieht das überall an den Bäumen und Wäldern. Und die Bibel bestätigt, dass die Schöpfung leidet. Und Paulus sagt einmal, die seufzt und sie liegt wie in Geburtswehen. Aber sie wird frei werden von all dem, was sie bindet und knechtet und verdirbt. Römer 8. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist ja der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und Paulus sagt, aber nicht nur sie, auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, die wir Gottes Heil schon in uns haben durch Gottes Geist, auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft oder Kindschaft, die Erlösung unseres Leibes, denn auf Hoffnung sind wir gerettet. Wir sind noch nicht am Ziel. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass Gott zum Ziel kommt, dass sichtbar wird, was Gott versprochen hat, was er angefangen hat zu tun. Und die Schöpfung wartet darauf, dass die vollständige Erlösung aller, die ihm gehören, die Gott gehören, sichtbar wird. Sie wartet, steht da wörtlich, auf die Offenbarung der Kinder Gottes oder der Söhne Gottes. Weil Gott seine Kinder in die Stellung bringen wird, die sein Sohn Jesus hat. Das steckt dort dahinter. Im 1. Johannesbrief steht, wir werden Jesus, dem Sohn Gottes, gleich sein. Geliebte, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar, noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar sichtbar wird, werden wir ihm, Jesus, gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also die gesamte Schöpfung wartet darauf und wir warten darauf, sagt Paulus. Wir haben auch Grund zur Klage und zum Seufzen, das ist so, ja, schon körperlich rein. Aber es wird anders, die gesamte Schöpfung wird erneuert und dann wird sie jubeln und dann werden die Bäume jubeln. Im Moment wird noch unsagbar gelitten, das könnte sich sogar noch verstärken, aber es ist nicht das Letzte. Das Letzte ist ein Lobpreis in Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Und wenn sogar die Bäume jubeln werden, dann alles andere auch und alle anderen erst recht, sage ich jetzt mal. Und da steht die Frage, wollen wir uns davon ausschließen oder sind wir mit dabei, wenn alles Gott zujubeln wird, weil alles gut ist? Und wenn wir mit dabei sein wollen, dann werden wir das jetzt schon einüben und praktizieren. Und im Glauben und im Lobpreis leuchtet schon Gottes Zukunft in unsere Gegenwart hinein. Da leuchtet schon etwas auf. Wir sind noch nicht dort, aber wir kommen dem näher. Und das gibt uns Licht und Kraft für jeden Tag. Und deshalb ist es gut, wenn wir einüben, was selbst die Bäume tun und einmal tun werden. Nämlich, dass wir einerseits unsere Wurzeln tief in Gott hineingraben, also ein festes Fundament, dass wir stehen können, auch wenn Stürme kommen. Ja? Und das andere, dass wir uns dem entgegenstrecken, was Gott schenken wird, wie der Sonne entgegenstrecken. Die Bäume wachsen der Sonne entgegen, wir wachsen Gott entgegen. Wenn wir das tun, wenn wir so verwurzelt sind und wenn wir wissen, was Gott kommt, haben wir erstens eine Perspektive für die Zukunft, wir können es anders einordnen und wir werden Frucht bringen, so wie die Bäume Frucht bringen. Und so können wir die jetzigen und die kommenden Zeiten bestehen. Und Gemeinde ist der Ort oder sollte der Ort sein, wo wir miteinander lernen und einander ermutigen, die Welt und das Leben in Gottes Perspektive zu sehen. Das muss man einüben. Das hat man nicht gleich. Und wenn man nur den eigenen Gedanken nachgeht und anfängt zu grübeln, dann kann es passieren, es geht einem immer schlechter. Wenn man in so eine Abwärtsspirale reinkommt, wenn wir nur die Nachrichten sehen oder so. Deshalb müssen wir das andere einüben, einzeln und auch miteinander. Ich denke, dass das immer wichtiger wird. Tatsächlich immer wichtiger wird, um bestehen zu können. Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, verrät uns, am Ende steht der laute Lobpreis einer großen Volksmenge. Sie sagen, jubeln, rufen und singen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft gehören Gott dem Herrn, unserem Herrn, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Das kommt damit dazu, weil nur so alles gut wird und zurechtkommt. Das ist eine Parallele zu diesem Monatsspruch, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Halleluja. Dieser Lobpreis, ob wir damit dabei sind und mit einstimmen können schon und damit übereinstimmen. Ein herausforderndes Wort: Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Ich finde es eine Herausforderung, aber positiv, mal herauszukommen aus dem, was man bisher nur so hat laufen lassen und gewohnt war. Und Sie haben das als Zusammenfassung im Gemeindebrief lesen können oder können es nochmal lesen in der Einleitung. Ich wollte es noch mal ausführlicher ein bisschen erklären, wie ich darauf gekommen bin, das so zu schreiben. Ich möchte gern beten. Vater im Himmel, manches in deinem Wort ist tatsächlich sehr merkwürdig für uns. Zum Beispiel, dass die Bäume des Waldes jubeln werden, weil du kommst, um die Erde zu richten. Und doch ist dein Wort heilsam und gut. Es weist uns auf dich und gibt uns eine neue Perspektive, die wir brauchen, um im Leben zurechtzukommen. Um auch mit dem zurechtzukommen, was vielleicht nicht so einfach ist oder wird. Danke, dass wir immer Grund zur Hoffnung haben. Nicht, weil wir so gut wären oder andere so gut wären oder alles andere so gut ist, sondern weil du, Gott, gut bist. Und weil du dich nicht verleugnen kannst, sondern weil du alles gut machen wirst. Und darauf gehen wir zu, dürfen wir zugehen. Und du hast angefangen, Herr Jesus, damit, als du ans Kreuz gegangen bist und die Sünde besiegt hast und den Tod und alles, was uns von Gott wegbringen will. Hilf uns daraus, fröhlich zu leben, dir zu vertrauen, einander zu lieben und so auch in der Hoffnung zu wachsen, die das Beste von dir erwartet. Amen.